In Österreich gibt es derzeit rund 1 Million Menschen, die gepfändet werden. Die gerichtliche Lohnpfändung wird über Antrag eines betreibenden Gläubigers vom zuständigen Bezirksgericht bewilligt. Die Exekution auf das Arbeitseinkommen stellt an den Arbeitgeber, auch Drittschuldner genannt, sehr hohe Ansprüche an sein Fachwissen. Die Rechtsgrundlage für die Lohnpfändung stellt die Exekutionsordnung dar. Eine weitere wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Pfändung nimmt die Abgabenexekutionsordnung und das Verwaltungsvollstreckungsgesetz ein. Die Lohnpfändung beginnt damit, dass dem Arbeitgeber als Drittschuldner vom betreibenden Gläubiger oder dessen Rechtsvertreter gegenüber dem Arbeitnehmer als Verpflichteten eine Exekutionsbewilligung zugestellt wird. Die Zustellung der Exekutionsbewilligung muss eigenhändig an den Dienstgeber erfolgen. Zur Entgegennahme ist daher nur der Dienstgeber selbst oder eine vertretungsbefugte Person berechtigt. Dadurch soll erreicht werden, dass die betroffene Person keinen Einfluss auf die Pfändung hat. Wird uns eine Exekutionsbewilligung zugestellt, sind einige Pflichten zu beachten. Der Dienstgeber muss unter anderem den Pfandrang vormerken, eine Drittschuldenerklärung abgeben, außer der Gläubiger verzichtet darauf, das Existenzminimum und die pfändbaren Beträge berechnen, den pfändbaren Betrag vom Mitarbeiter einbehalten und den einbehaltenen Betrag an den Gläubiger überweisen. Bei Geldforderung bis maximal 50.000 Euro kann das vereinfachte Bewilligungsverfahren durchgeführt werden. Das heißt, das Gericht kann im vereinfachten Verfahren zustimmen. Gegen dieses Verfahren hat der Verpflichtete ein Einspruchsrecht von 14 Tagen. Wenn das vereinfachte Bewilligungsverfahren angewendet wurde, ist dies dem Drittschuldner mitzuteilen. Der Drittschuldner darf in diesem Fall 4 Wochen lang den gepfändeten Betrag nicht an den Gläubiger überweisen. Erhält der Drittschuldner innerhalb der vorgesehenen Frist keinen weiteren Beschluss, hat er den Betrag an den Gläubiger zu überweisen. Wird ein neuerlicher Beschluss von Seiten des Gerichts zugestellt, so ist der verbleibende Betrag zu überweisen. Innerhalb von 4 Wochen ist der Dienstgeber verpflichtet, eine Drittschuldenerklärung auszufüllen und diese dem Exekutionsgericht und dem betreibenden Gläubiger zu übermitteln. Eine wichtige Seite in diesem Zusammenhang ist die Seite www.justiz.gv.at. Dort findet man alles Wissenswerte zum Thema Lohnpfändung, unter anderem auch die Informationen für den Dienstgeber. Der Gläubiger kann auf die Ausfertigung einer Drittschuldenerklärung verzichten. Das passiert meist dann, wenn es der Gläubiger eine öffentliche Stelle ist. Der Drittschuldner hat alle Fragen, die in der Drittschuldenerklärung vorkommen, wahrheitsgemäß zu beantworten. Zur Abgabe darüber hinausgehender Erläuterungen ist der Drittschuldner nicht verpflichtet. Der Arbeitgeber muss der Verpflichtung immer nachkommen, auch dann, wenn der betroffene Dienstnehmer nicht mehr im Unternehmen beschäftigt ist oder noch nie bei uns beschäftigt war, sich wegen des geringen Einkommens keine pfändbaren Beträge ergeben, das Einkommen bereits von anderen Stellen gepfändet ist und der Dienstnehmer dem Arbeitgeber erklärt, dass er eigentlich bei dem Gläubiger keine Schulden hat. Komme ich als Drittschuldner meiner Pflicht der Abgabe der Erklärung nicht nach, dann hafte ich dem betreibenden Gläubiger für den entstandenen Schaden. Im Sinne des § 301 Exekutionsordnung bestehen keine weiteren Meldeverpflichtungen. Ich als Arbeitgeber bin nicht verpflichtet, dem Gläubiger zu informieren, wenn zum Beispiel infolge von Krankheit keine Bezüge mehr ausbezahlt werden und der gepfändete Betrag nicht einbehalten werden kann. Einzig allein bei der Beendigung des Dienstverhältnisses besteht eine Meldeverpflichtung. Der Arbeitgeber als Drittschuldner hat den Gläubiger innerhalb einer Woche nach Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem das Dienstverhältnis beendet wurde, zu verständigen. Als Beispiel nehme ich jetzt, wir beenden das Dienstverhältnis am 15. April Das heißt, wir haben den gesamten Mai noch Zeit plus eine Woche. Das heißt, wir müssen bis 7. Juni den Gläubiger verständigen und diese Abgabemeldung machen. Unterlass der Drittschuldner diese Verständigung sind die Kosten eines etwaigen Drittschuldnerprozesses trotz Prozessgewinn aufzuerlegen, wobei die Haftung auf 1.000 Euro je Bezugsende begrenzt ist. Das heißt, das kann auch für mich als Arbeitgeber sehr teuer werden. Der Drittschuldner ist auch berechtigt, nach vollständiger Zahlung der in der Exekutionsbewilligung genannten Beträge das Zahlungsverbot nicht weiter zu berücksichtigen, bis er vom betreibenden Gläubiger eine Aufstellung über die noch offenen Forderungen erhält. Diese Aufstellung des Gläubigers ist für den Drittschuldner verbindlich. Er braucht sie nicht zu überprüfen. Eine Kopie der Aufstellung ist auch an den Verpflichtenden, das heißt unseren Dienstnehmer, zu übersenden. Der Drittschuldner ist jedoch verpflichtet, den betreibenden Gläubiger mindestens 4 Wochen vorher schriftlich anzukündigen, dass er von diesem Recht der Nichtberücksichtigung des Zahlungsverbots Gebrauch macht. Wurde der betriebene Anspruch durch eine freiwillige Zahlung der verpflichteten Partei, das heißt Arbeitnehmer, getilgt, ist die Exekution nicht beendet. Die Pfändung muss mittels Beschluss eingestellt werden. Das heißt, sowohl die verpflichtete Partei als auch der Drittschuldner können einen Antrag auf Einstellung der Exekution beim zuständigen Gericht stellen. Durch die Zustellung eines Zahlungsverbots wird ein gerichtliches Pfandrecht am Arbeitseinkommen begründet. Der Tag der Zustellung ist auch für den Rang des Pfandrechts maßgebend. Es gilt das sogenannte Prioritätsprinzip. Das heißt, die Zahlungsverbote sind je nach Einlagen vorzumerken. Langen an einem Tag mehrere Zahlungsverbote gleichzeitig ein, dann haben diese den gleichen Pfandrang und sind im Verhältnis der damit geltend gemachten Gesamtforderung zu berücksichtigen. Die Wirksamkeit des Pfandrechts erstreckt sich auch auf das nach der Unterbrechung entstehende und fällig werdende Arbeitseinkommen, wenn das Arbeitsverhältnis nicht länger als ein Jahr unterbrochen war. Eine Karenzierung stellt dabei keine Unterbrechung dar. Eine Unterbrechung liegt auch dann vor, wenn das Dienstverhältnis beendet wird und eine Wiedereinstellungszusage des Arbeitgebers vorliegt. Das Einlangen der Verpfändung und die Vormerkung des Pfandrangs ist unbedingt vorzunehmen, da der Pfandrang auch dann erworben wird, wenn im Zeitpunkt des Einlangens der Pfändung kein bzw. ein geringes Einkommen dem Dienstnehmer zufließt und es aufgrund dessen zu keiner Pfändung kommen kann. Sinkt das Arbeitseinkommen unter das Existenzminimum und erreicht es irgendwann später wieder diesen Betrag, so erstreckt sich die Wirksamkeit des Pfandrechts auch auf das erhöhte Arbeitseinkommen. Das heißt, dieses Pfandrecht, das einmal erworben worden ist, erlischt nicht und es kann quasi grundsätzlich immer wieder aufleben, beziehungsweise wenn das Einkommen unter die Pendungsgrenze fällt, auch kurzfristig zum Stoppen kommen. Die Exekutionsordnung unterscheidet zwischen beschränkt pfändbaren Forderungen und unpfändbaren Forderungen. Zu den beschränkt pfändbaren Forderungen gehören zum Beispiel Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis, einem Lehrverhältnis oder sonstigen Ausbildungsverhältnis. Sonstige wiederkehrende Vergütungen für Arbeitsleistungen aller Art, die die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen. Zum Beispiel Ansprüche aus einem freien Dienstvertrag, Werkvertrag oder Konsulentenvertrag. Genauso zählen dazu Bezüge für frühere Arbeitsleistungen wie zum Beispiel Betriebspensionen, Krankengeld, Wochengeld, Arbeitslosengeld und so weiter. Zu den unpfändbaren Forderungen zählen aufgrund des § 290 Exekutionsordnung unter anderem Aufwandsentschädigungen, soweit sie den in Ausübung der Berufstätigkeit tatsächlich erwachsenen Mehraufwand abgelten, insbesondere für auswärtige Arbeiten, für Arbeitsmaterial und Arbeitsgerät sowie für den Kauf und Reinigung typischer Arbeitskleidung. um den Drittschuldner die Feststellung zu ersparen, inwieweit Aufwandsentschädigungen den tatsächlichen Aufwand ersetzen oder Einkünfte darstellen, darf der Drittschuldner solche Entschädigungen höchstens mit einem Wert berücksichtigen, der im Steuer- oder Sozialversicherungsrecht oder in anderen Rechtsvorschriften, zum Beispiel dem Kollektivvertrag, vorgesehen ist. Dies gilt auch im Falle eines Elektroautos, welches der Arbeitnehmer für Privatfahrten nutzen kann. Der Gläubiger müsste bei gesonderten Antrag beim Exekutionsgericht die Feststellung des tatsächlichen Gebrauchswertes dieses Elektroautos initiieren. Entgeltansprüche gegenübertreten. Es kann auch sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Entgeltansprüche gegenübertreten haben, zum Beispiel bei Bauarbeitern, wo der Urlaubsanspruch über die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse geregelt ist, bei Pharmazeuten, wo das Ganze über die pharmazeutische Gehaltskasse geregelt ist. In diesen Fällen ist sowohl auch die Burg als auch die pharmazeutische Gehaltskasse über die Verpfändung zu informieren. Der umpfändbare Freibetrag setzt sich aufgrund des § 291a Exekutionsordnung aus den Grund- und Steigerungsbeiträgen zusammen. Jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin steht ein allgemeiner Grundbetrag zu. Man nennt es auch Existenzminimum. Dieser allgemeine Grundbetrag ist auf laufende Bezüge anzuwenden und separat ist für Urlaubszuschuss und Weihnachtsgeld ein eigener allgemeiner Grundbetrag zu berücksichtigen. Das heißt, für diese zwei Sonderzahlungen, Urlaubszuschuss bzw. Weihnachtsremuneration, ist ein eigener Pfändungsbetrag zu berechnen. Sollten dem Mitarbeiter keine Sonderzahlungen zustehen, gibt es den erhöhten allgemeinen Grundbetrag, der ist zum Beispiel bei freien Dienstnehmern anzuwenden. Zusätzlich gibt es einen Unterhaltsgrundbetrag. Dieser ist allerdings maximal für 5 Unterhaltspflichten zu berücksichtigen. Voraussetzung für die Gewährung des Unterhaltsgrundbetrags ist eine bestehende gesetzliche Unterhaltsverpflichtung und die tatsächliche, zumindest teilweise, Gewährung des Unterhalts. Der Arbeitgeber als Drittschuldner hat bei Berücksichtigung der Unterhaltspflichten von den Angaben des Verpflichtenden, das heißt des Dienstnehmers, auszugehen. Einzig als Ausnahme gilt bei offensichtlich unrichtigen Angaben des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Zusätzlich stehen dem Mitarbeiter Steigerungsbeträge zu. Das ist der allgemeine Steigerungsbetrag, das heißt, das sind 30% des sogenannten Mehrbetrags, und den Unterhaltssteigerungsbetrag, das sind dann pro Unterhaltspflicht 10% des Mehrbetrags, maximal jedoch 50%. Weil ich wieder nur maximal 5 Unterhaltsberechtigte bei den Steigerungsbeträgen berücksichtigen darf. Dieses Existenzminimum kann auf Antrag des Arbeitnehmers angemessen erhöht werden. Zum Beispiel, wenn wesentliche Mehrauslagen des Arbeitnehmers vorliegen, in Form von Gebrechlichkeit oder Krankheit des Arbeitnehmers oder seiner unterhaltsberechtigten Familienangehörigen. Das Existenzminimum kann aber auch auf Antrag des Gläubigers herabgesetzt werden. Zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen des Arbeitsverhältnisses Trinkgeld erhält. Bei der Lohnpfändung ist die sogenannte Pfandschutzobergrenze zu berücksichtigen. Übersteigt das Entgelt diese Pfandschutzobergrenze, so ist der übersteigende Teil zur Gänze pfändbar. Bei der Berechnung des Existenzminimums werden die unpfändbaren Beträge nicht vom Nettobezug, sondern von der Höchstbeitragsgrundlage von der Pfandschutzobergrenze berechnet. Diese Pfandschutzobergrenze spielt vor allem bei Beendigungsansprüchen eine große Rolle, das heißt, wenn es um Austrittsbezüge geht. Einmalige Leistungen, die bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses anfallen, sind wie ein Monatsbezug zu behandeln, für den nur ein erhöhter allgemeiner Grundbetrag zusteht. selbst wenn sie mehrere Monatsbezüge ausmachen. Deshalb ist es bei der Pfändung der Abfertigung wichtig, dass der Verpflichtende, das heißt der Arbeitnehmer, einen Antrag stellt, dass quasi diese Pfandschutzobergrenze öfters berücksichtigen werden kann. Das heißt, auf Antrag des Verpflichtenden hat ihm jenes Vielfache des unpfändbaren Betrags zu verbleiben, das der Anzahl der Monate entspricht, für die diese Leistung nach dem Gesetz zusteht. Die pfändbare Betrag der Austrittsbezüge ist dem betreibenden Gläubiger erst nach 4 Wochen ab Austritt des Arbeitnehmers zu überweisen. Das ist deshalb der Fall, weil der Mitarbeiter die Möglichkeit haben soll, diesen Antrag beim jeweiligen Gericht zu stellen. Sind im Zuge des Austritts auch andere Bezüge, zum Beispiel laufender Gehalt oder anteilige Sonderzahlung zu pfänden, so sind diese Teile der Pfändung sofort an den Gläubiger zu überweisen. Zu diesen Austrittsbezügen gehören dazu die Abfertigung, sowohl gesetzliche als auch freiwillige, Abgangsentschädigungen, Ersatzleistungen für den nicht verbrauchten Urlaub und Pensionsabfindungen. Nicht dazu gehören Kündigungsentschädigungen und Vergleichszahlungen. Bei der Exekution wegen eines gesetzlichen Unterhaltsanspruches, eines gesetzlichen Unterhaltsanspruches, der auf Dritte übergangen ist, das ist ein Unterhaltsvorschuss, der durch die Bezirkshauptmannschaft oder durch das Magistrat, durchs Jugendamt ausbezahlt worden ist, ein Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen, die der Verpflichtete aufgrund einer Unterhaltspflicht selbst hätte machen müssen, und der Prozess- und Exekutionskosten, somit alle Zinsen, die durch die Durchsetzung von vorgenannten Ansprüchen entstanden sind, dann spricht man von einer Unterhaltsexekution. Diese Unterhaltsexekution hat eine Besonderheit. Und zwar im Falle einer Unterhaltsexekution stehen dem Verpflichtenden, das heißt unseren Mitarbeitern und unserer Mitarbeitern, nur 75% der Grund- und Steigerungsbeträge zu. Weiters dürfen für jene Personen, die gegen die Verpflichteten eine Unterhaltsexekution geführt wird, weder Unterhaltsgrundbeträge noch Unterhaltssteigerungsbeträge berücksichtigt werden. Das heißt, die Person, die den Unterhalt einklagt, darf bei der Berechnung des unpfändbaren Betrags nicht berücksichtigt werden. Dem Exekution führenden Unterhaltsgläubiger verbleiben somit auch bei vorrangigen Gläubigern zumindest 25% des allgemeinen Grundbetrags, des erhöhten Grundbetrags, der Unterhaltsgrundbeträge und des allgemeinen Steigerungsbetrags. Das heißt, im Zusammenhang mit einer sonstigen Forderung und einer Unterhaltsforderung, selbst dann, wenn die Unterhaltsforderung an zum Beispiel 10. Stelle stehen würde, würde es trotzdem zu einer Zahlung an den Unterhaltspflichtigen kommen. Treffen bei einem Dienstnehmer sowohl eine Unterhalts- als auch eine gewöhnliche Exekution zusammen, hat der Dienstgeber den unpfändbaren Betrag des Existenzminimums zweimal zu berechnen, sowohl für die sonstige Forderung als auch für die Unterhaltsforderung. Und wie gesagt, es bleibt dann, wenn die Unterhaltsforderung nicht an erster Stelle steht, auch noch was für die sonstigen Gläubiger übrig. Sollte die Unterhaltsforderung an erster Stelle stehen, wird diese einmal vorrangig berechnet. Der Arbeitnehmer kann die Einstellung der Pfändung beim Gericht beantragen, wenn er nachweist, dass er seiner Unterhaltspflicht in Zukunft nachkommen wird. Das heißt, ich kann da nichts machen, sondern ich muss auf eine Einstellung durch das Gericht, auf einen Gerichtsbeschluss warten. Die vertragliche Verpfändung ist in § 300a Exekutionsordnung geregelt. Die vertragliche Verpfändung stellt einen vorbeugenden Schutz für den Gläubiger dar. Das kommt vor allem bei Krediten sehr häufig vor. Wurde das Arbeitseinkommen vor der Begründung des gerichtlichen Pfandrechts verpfändet, zum Beispiel an eine Bank, ist ein später einlangendes gerichtliches Pfandrecht nachrangig. Die Rangordnung der gerichtlichen und vertraglichen Pfandrechte richtet sich nach dem Zeitpunkt, in dem die Zahlungsverbote zugestellt wurden. Langt eine vertragliche Verpfändung beim Arbeitgeber ein, ist dieser nicht verpflichtet, eine Drittschuldenerklärung auszufüllen. Der Gläubiger hat sich durch die Pfändungsanzeige lediglich einen Rang erworben. Um diese Pfändungserklärung durchzusetzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich erlange eine vollstreckbare Gerichtsentscheidung oder ich habe eine vertragliche Vereinbarung mit dem Dienstnehmer über die außergerichtliche Verwertung des Pfandrechts, man nennt das auch eine Verwertungsklausel, abgeschlossen. Eine Besonderheit steht die Privatinsolvenz, auch besser bekannt unter Privatkonkurs, dar. Im Falle einer Privatinsolvenz bleibt das Dienstverhältnis gegenüber dem Dienstnehmer weiterhin aufrecht. Sind zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Privatinsolvenz bereits richterliche Pfandrechte anhängig, sind die pfändbaren Beträge bis zum Erlöschen weiterhin an den entsprechenden Gläubiger zu überweisen. Richterliche Pfandrechte erlöschen mit dem Ende des Monats, wenn die Privatinsolvenz vor dem 15. des Monats eröffnet wurde, wurde die Privatinsolvenz nach dem 15. des Monats eröffnet, erlischt das Pfandrecht mit dem darauffolgenden Monat. Vertragliche Pfandrechte sowie Verpfändungen erlöschen 2 Jahre nach Insolvenzeröffnung, wenn diese vom Gläubiger rechtzeitig beim Insolvenzgericht geltend gemacht wurden, beziehungsweise bereits nach dem Zahlungsplansatzung, wenn sie bis dahin nicht beim Insolvenzgericht geltend gemacht worden sind. Ab der Konkurseröffnung sind neue einlangende Lohnpfändungen, unabhängig ob gerichtlich, verwaltungs- und abgabenbehördliche Exekutionen sowie vertragliche Verpfändungen, unzulässig. Eine Ausnahme gibt es dabei bei der Unterhaltsexekution. Auf die Unterhaltsmasse kann auch während einer privaten Insolvenz einer Unterhaltsexekution durchgeführt werden. Wie läuft jetzt so eine private Insolvenz ab? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist einmal ein Zahlungsplan. Das ist eine Art erleichtertes Sanierungsverfahren. In der Praxis soll dabei eine Quote von zumindest 10% erreicht werden, da die Gläubiger ansonsten nicht zustimmen würde. Das heißt, es müssen die Gläubigermehrheit muss diesem zustimmen. Es gibt auch noch ein Abschöpfungsverfahren, da braucht der Schuldner keinen Zahlungsplan anzubieten oder die Gläubiger stimmen an diesem Zahlungsplan nicht zu, so kommt es zum Abschöpfungsverfahren. Dabei werden sämtliche pfändbaren Teile des Einkommens des Schuldners für 5 Jahre an einen Treuhänder abgetreten, sodass dem Schuldner 5 Jahre nur das Existenzminimum bleibt. Während dieses Abschöpfungsverfahren bestehen für den Schuldner bestimmte Obliegenheiten, so muss er einer angemessenen Erwerbstätigkeit nachgehen oder darf keine unzumutbare Tätigkeit ablehnen und hat sämtliches erlangtes Vermögen herauszugeben. Und nach Ablauf der 5 Jahre hat das Gericht das Abschöpfungsverfahren, das nicht eingestellt wurde, für beendet zu erklären und gleichzeitig die Restschuldbefreiung auszusprechen. Dies bedeutet, dass der Schuldner von den nicht erfüllten Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern befreit ist. Bei der Lohnpfändung können immer wieder Fragen auftreten. Zur Klärung von Zweifelsfragen ist das Exekutionsgericht anzurufen. Das Exekutionsgericht kann um Klärung folgender Fragen ersucht werden. Das geht um die Klärung der Unterhaltspflichten. Es geht um die Klärung, ob und inwieweit ein Bezug oder ein Bezugsteil befändbar ist, insbesondere bei Aufwandsentschädigungen, ob beim Arbeitseinkommen, dessen Pfändung das Gericht bewilligt wurde, tatsächlich dieses Pfandrecht begründet wurde. Einen solchen Antrag kann neben dem Gläubiger und dem Arbeitnehmer auch der Drittschuldner, das heißt auch der Arbeitgeber, kann einen Antrag stellen. Und der Drittschuldner kann die von einem Antrag erfassten Beträge bis zur rechtskräftigen Entscheidung zurückbehalten. Bei unklaren Sachverhalt oder Rechtslage ist der Drittschuldner befugt und auf Antrag des Gläubigers verpflichtet, den pfändbaren Betrag beim Gericht zu hinterlegen. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des Gläubigers bzw. des Drittschuldners zu entscheiden, ob die Unterhaltspflichten berücksichtigt werden dürfen, ob die Aufwandsentschädigungen angemessen sind oder ob das Pfandrecht als begründet gilt. Das heißt, da ist auch das Bezirksgericht bzw. das jeweilige zuständige Gericht für uns wichtig. Dann noch von Bedeutung für die Praxisberechnung, merkt euch bitte, es gibt die www.justiz.gv.at-Adresse. Dort finde ich die Formulare für die Drittschuldenerklärung, für die Nichtberücksichtigung des Zahlungsverbots, für die Beendigung. Und ich finde da auch diese Lohnpfändungstabellen, wobei für uns besonders wichtig sind die 1AM, wenn es um monatliche Bezüge geht, mit Sonderzahlungen, beziehungsweise die 2AM, wenn es um Unterhaltsexekutionen geht, beziehungsweise wenn wir Beendigungsansprüche, das heißt für die gesetzliche Abfertigung oder eine Urlaubsersatzleistungspfändung, die Tabelle 1CM für sonstige Pfändungen und die Tabelle 2CM für die Unterhaltspfändung.